Ja, ich freue mich, dass wir gemeinsam wieder uns mit Gottes Wort beschäftigen können und wollen. Stark und schwach. Starke und schwach im Glauben. Wenn wir das so hören, dieses Stichwort, was ist denn eigentlich stark und was ist schwach? Wenn wir die Situation gerade nehmen, den Krieg, da ist derjenige stark, der die meisten Panzer hat und die meisten Soldaten. Meint man zumindest, nicht wahr? Der ist doch eigentlich der Starke. Oder ist derjenige stark, der, obwohl er weniger Panzer und weniger Soldaten hat, sich trotzdem durchsetzt oder zur Wehr setzen kann, eine höhere Moral hat? Wer ist denn jetzt der Starke? Wenn wir an Tiere denken, an Hunde, dann sind ja meistens die Hunde, die bellen und beißen, also eigentlich die, die beißen, nicht die Starken, sondern die Ängstlichen. Und die Mutigen, die müssen nicht beißen. Ich denke an deine selber. Oder an den süßen Hund, der jetzt gerade in unserem Bungalow wohnt. Der beißt auch nicht. Ein starker Hund. Was ist stark und was ist schwach? Und heißt das, derjenige, der schwach ist, immer auch der Kleine, der sein muss, ist oftmals nicht derjenige schwach, der ausgegrenzt wird gegen die Mehrheit? Oder sind das gerade die Starken, die sich gegen die Mehrheit durchsetzen können? Das ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint. Und genauso ist es, glaube ich, auch in Glaubensdingen. Was oder wer ist im Glauben stark und wer ist schwach? Was würden wir denn spontan antworten? Ein starker Gläubiger, das ist doch jemand, der seinen Glauben ernst nimmt, der engagiert ist, der vielleicht besonders streng ist. Starker Glaube kann Berge versetzen. Ach nee, Jesus sagte ja sogar, ein Glaube, der nur so groß ist wie ein Senfkorn, kann Berge versetzen. Ja, wie denn nun? Was ist denn nun groß und stark und schwach? Auch im Glauben. Auch das scheint nicht so auf den ersten Blick klar zu sein. Und deswegen möchte ich mit euch jetzt in den Römerbrief reinschauen, Kapitel 14. Und man kann das gar nicht so richtig sehen in der Farbe, geht eigentlich bis 15, Vers 13. Wir lesen aber nicht alles, das ist viel zu viel. Wir lesen einmal die ersten 8 Verse. Genau, Römer 14, wir lesen einmal die ersten 8 Verse. Und das ist, ich warne euch vor, für einen Adventisten, schwere Kost. Das ist nicht einfach. Römer 14, ab Vers 1. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen, und der Schwache isst kein Fleisch. Wer isst, der verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richtet den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrechterhalten. Der eine hält einen Tag höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut es im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum leben oder sterben wir, so sind wir des Herrn. Stark oder schwach? Also zumindest der Text, der ist bärenstark. Und ich sagte schon, auch durchaus herausfordernd. Natürlich hatte Paulus keine Adventgemeinde vor Augen, sondern seine Gemeinde damals, die Urgemeinde. Und wir haben hier auch, ich könnte mal schon fast sagen, den klassischen Konflikt wieder angesprochen, der uns so oft im Neuen Testament begegnet, nämlich zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen. Es geht in diesem konkreten Fall mal nicht um das Thema Beschneidung, was sonst meistens der Stein des Anstoßes ist. Hier geht es um das Essen von Fleisch vom Markt, das also nicht koscher ist, nicht nach jüdischen Ritualen geschlachtet worden ist. Vielleicht sogar, das kennen wir aus anderen Büchern, aus dem Korintherbrief, vielleicht sogar Götzen geweiht war. Und bei den Tagbeachten, ja, da geht es um den Sabbat. Ihr erinnert euch vielleicht, als wir über den ersten Teil von Kapitel 13 gesprochen haben, dass bei den Römern die Juden als ausgesprochen müßiggängerisch angesehen wurde. Die haben sich erlaubt, einen Tag nicht zu arbeiten. Wo gibt es denn sowas? Ja, also es heißt, es ist ein herausfordernder Text. Und zwar besonders auch für uns. Und ich weiß, dass man jetzt leicht der Versuchung erliegen kann, als Adventist zu sagen, er sagt zwar, dass die schwach sind, aber damit ist ja gar nicht der Sabbat oder das Schweinefleisch oder was auch immer gemeint. Ich weiß, dass das die Versuchung nahe liegt. Ja, da geht es um jüdische Feste oder was auch immer. Aber liebe Geschwister, wir sollten uns das Leben nicht zu leicht machen. Nein, Paulus redet über das, was uns wichtig ist. Und wir müssen die Herausforderung annehmen. Denn nur dann nehmen wir die Bibel auch ernst. Ich hoffe, ich kann euch noch in diesem Zusammenhang eine Hilfe jetzt gleich sein in der Predigt. Lass uns erst einmal über das Thema eigentlich reden, das Paulus hat. Denn Paulus formuliert hier schon eine Haltung als schwach und eine als stark. Und gerade der Gesetzestreue scheint in dieser Wertung schlecht wegzukommen. Und das, gebe ich zu, ärgert uns. Ja, das ist so. Er sagt, Vers 2, einer glaubt, er darf alles essen, der Schwache isst kein Fleisch, der isst nur Gemüse. Vielen Dank, lieben netter Gruß an alle Vegetarier. Fühlt ihr euch, glaube ich, nicht so wirklich angesprochen, oder? Oder zumindest nicht abgeholt, sagen wir so. Ist dieser Text ein gefundenes Fressen für die sogenannten Liberalen? Paulus sagt das ja in Vers 14 so, ne? Nichts an sich ist unrein, das geht dann ein bisschen weiter. Also das ganze Kapitel geht in diese Richtung. Ist das quasi so der letzte, sag mal, der letzte Versuch des Paulus zum Gesetzesbashing anzusetzen und zu sagen, seht ihr hier, das sind alles nur Schwache? Und die Starken, das sind die, die eben freiheitlicher sind, und die Schwachen, das sind die Gesetzlichen. Die Schwachen, die sind eben noch nicht so weit. Die müssen wir erst noch vom Gesetz befreien. Ist das wirklich das Anliegen von Paulus, wenn wir das hier so lesen? Ich glaube, dass wir allzu viel von unseren eigenen Empfindsamkeiten und Verletztheiten in diesen Text hineinlesen. Denn tatsächlich nimmt Paulus überhaupt keine Wertung vor. Er sagt gar nicht, dass die, die in seiner ganz einfachen Matrix hier als stark oder schwach zu sehen sind, die einen besser oder anderen schlechter wären. Das sagt er gar nicht. Wir hören das, weil wir sagen, stark ist gut und schwach ist schlecht. Aber Paulus sagt das nicht. Also bitte unterstellt dem armen Paulus nicht so eine Gemeinheit. Im Gegenteil. Paulus hat zwar eine Position, und es wäre ja absurd zu sagen, ich glaube zwar dieses, aber das ist eigentlich schwach, das ist eigentlich nicht das Richtige. Das kann man ja von keinem Menschen voraus erwarten, das ist ja unsinnig, und da kommen wir später auch noch drauf. Aber das Besondere ist, dass Paulus ja gerade seine Position nicht absolut stellt. Das fängt ja schon in diesem Vers 1 an, wo er sagt, den Schwachen im Glauben nehmt an, aber streitet nicht. Das ist sein Thema. Und wenn er das weiter fortführt, sagt er, wer ist, Vers 3, wer ist, der verachtet den nicht, der nicht ist. Und der nicht ist, richtet den nicht, der ist. Was sagt denn Paulus hier? Er sagt, ihr habt, bloß weil es Unterschiede bei euch gibt, heißt das nicht, dass der eine richtig und der andere falsch ist. Und der eine besser als der andere. Genau das möchte Paulus hier unterbinden. Offensichtlich war das die Problematik, dass die einen sich für was Besseres gehalten haben als die anderen. Und da grätscht Paulus rein. Paulus sagt eben gerade, dass wir den, der anders ist, als wir annehmen sollen, dass wir keinen Streit machen sollen. Und eigentlich hatten wir uns doch gerade eben bei dieser kleinen Einleitung schon so gute Argumente zurechtgelegt, wie wir jetzt eben doch noch unsere Gebote oder den Sabbat freikämpfen können. Vielleicht, damit wir jetzt nicht die ganze Zeit das so im Hinterkopf haben, zwei, drei Gedanken zu diesem Thema, bevor wir uns auf das eigentliche Thema konzentrieren, nämlich wie wir miteinander umgehen, denn das ist sein Thema. Dass der Sabbat und die Reinheitsgebote keine Seligkeitsfrage sind, hat Paulus schon 13 Kapitel lang dargelegt. Wir arbeiten uns ja schon die ganze Zeit durch den Römerbrief durch. Und wer einen Römerbrief liest, der weiß, gerettet werden wir allein, einzig und allein durch unseren Glauben an Jesus Christus. Das ist das, was uns selig macht. Und deswegen kann eine Frage, eine Lebensstilfrage, wie zum Beispiel das, was ich esse, keine Seligkeitsfrage sein. Denn es gibt nur eine Seligkeitsfrage und dies ist Jesus Christus. Heißt das, dass das dann egal ist? Nee. Wieso denn das? Bloß weil nicht davon entschieden wird, ob ich bei Gott bin oder nicht, heißt doch nicht, dass dieses Thema deswegen irrelevant oder egal wäre. Es ist nur keine Seligkeitsfrage. Das ist doch ein Unterschied. Es kann doch nicht alles Seligkeitsfrage sein. Und der Sabbat ist eben keine Frage, ob ich gerettet werde oder nicht, sondern es ist eine Frage des Segens Gottes. Dass ich einen besonderen Tag erlebe. Du hast das heute gesagt. Heute ist Sabbat. Wer diesen Tag nicht feiert und erlebt, dem geht was verloren. Und auch das Thema der Reinheitsgebote ist ja eine Frage der Gesundheit und nicht der Seligkeit. Bloß weil ich, sagen wir mal, nicht meines ewigen Heils verloren gehe, wenn ich irgendwo eine Schweinewurst esse, heißt das ja nicht, dass die deswegen auf einmal gesund wird. Ja, das heißt, keine Sorge, wir dürfen Adventisten bleiben, auch vor Paulus. Vorausgesetzt, wir verstehen, was Paulus hier eigentlich uns sagen möchte. Und das ist nämlich die Frage, wie gehen wir miteinander um in unserer Unterschiedlichkeit? Und zwar ganz konkret in der Gemeinde, das war das, was er erlebte, aber natürlich auch über den Rahmen der Gemeinde hinaus. Und den Kern habe ich gerade eben schon erwähnt. Wir schauen uns mal diese Texte nochmal an. Vers 3, wer ist, verachte den nicht, der nicht ist. Das ist das, was Paulus uns sagen möchte. Und wer nicht ist, der richte den nicht, der ist, denn Gott hat ihn angenommen. Und in Vers 10 macht er das nochmal deutlicher, den habe ich hier auch mit abgedruckt. Wer du aber, was richtest du deinen Bruder oder was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle einmal vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Ich habe kein Recht über dich, ein Urteil zu sprechen. Und wir lesen nochmal die Verse 13 bis 18, weil es erst dort nochmal weiter zusammenfasst. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst. Das ist seine Position, ja? Nur für den, der es für unrein hält, für den ist es unrein. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Es soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Paulus redet uns tief ins Gewissen. Also er sagt, Leute, es gibt Themen, die mögen euch wichtig sein, aber die dürfen nicht zu einer Spaltung führen. Zu einer Spaltung für Menschen, für die Christus gestorben ist. Ich möchte doch nicht durch das, was ich tue, wie ich lebe, durch meine Speise oder was auch immer, einen anderen in Verlegenheit, vielleicht in Gewissensnöte bringen. Was soll das? Der andere ist doch um so viel wichtiger als das, was ich auf dem Teller habe. Es geht um Gerechtigkeit, um Frieden und Freude und nicht ums Recht haben. Und das ist etwas, das brauchen wir, diese Botschaft brauchen wir zutiefst. Dass es nicht ums Recht haben geht, sondern um Friede und Freude und Gerechtigkeit. Und deswegen werden wir von Paulus aufgefordert, uns in unserer Unterschiedlichkeit anzunehmen. Und das alleine ist schon herausfordernd genug. Kann es denn mehr als einen Weg geben, mit Christus zu leben? Es gibt natürlich Dinge, die sind indiskutabel. Da gibt es keine zwei Meinungen, wie man so schön heutzutage sagt. Und das wird auch in der Bibel deutlich gemacht. Ein Beispieltext dafür wäre Epheser 4, den habe ich jetzt nicht abgedruckt. Epheser 4, Verse 4 bis 6. Dort formuliert Paulus das, was eins sein muss. Ein Leib, ein Geist, wie auch ihr berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Also es gibt das. Dinge, wo Einheit bestehen muss. Keine Frage. Aber darüber hinaus ist Vielfalt möglich und nötig. Und das ist die bittere Pille für uns Adventisten, auch bei Themen wie Sabbat oder Reinheitsgeboten. Aber wenn wir überlegen, mit welcher Herausforderung sich die Urgemeinde auseinandersetzen musste, bei denen ging es um das Thema, ja sonst meistens hier nicht, Beschneidung. Ich weiß nicht, ob wir nachempfinden können, wie zentral dieses Thema in den Augen eines Juden war. Und wie unvorstellbar es für einen Menschen, der im Alten Testament groß geworden ist, mit dieser Theologie, sich vorzustellen, dass jemand, der nicht beschnitten ist, Teil des Reiches Gottes sein kann. Und diese Zumutung, die schlucken wir einfach so, klar, weil wir nicht so aufgewachsen sind. Glaubt mir, unsere Pille ist deutlich kleiner zu schlucken, als die, die die Urgemeinde zu schlucken hatte damals, als Paulus das schrieb. Eine kleine Geschichte kann uns das vielleicht mit einem Schmunzeln verdeutlichen. Ein adventistischer Pastor und sein baptistischer Nachbar waren in Streit geraten über Grundsatzfragen. Man konnte sich nicht einigen. Da beendete der eine die Auseinandersetzung, ich sage nicht wer, die Auseinandersetzung mit den Worten: Gut, stimmen wir also darin überein, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Antwortete der andere: Wichtig ist doch nur, dass wir beide des Herrn Werk verrichten. Sie auf ihre Weise und ich auf seine Weise. Süß, aber leider nicht ganz getroffen, nicht wahr? Wie gehen wir mit unserer Unterschiedlichkeit um? In einer Welt, in der das Menschliche vorherrschen, das erleben wir heute ganz dramatisch, setzt sich der durch, der mehr Kraft hat, der mehr Stärke hat, der mehr Macht hat, mehr Einfluss, der vielleicht redegewandter ist oder mehr Anhänger hinter sich versammeln kann. Und wenn jemand das nicht offen hinkriegt, dann versucht das wenigstens im Untergrund und versucht so seine Koalition zu schmieden und seine, keine Ahnung, Legion hinter sich zu versammeln, wie auch immer. Und wie oft passiert das selbst in christlichen Gemeinden, dass Mehrheiten organisiert werden gegen andere Meinungen? Dass man versucht, seinen Einfluss als Prediger oder Gemeindeältester oder als was auch immer, Schatzmeister, für seine Zwecke zu missbrauchen. Ist möglich, oder? Wir versuchen es natürlich nicht, zumindest glauben wir es, aber wir wissen, dass das passiert. Die geistliche Antwort auf die Unterschiedlichkeit, mit der wir hier alle sitzen, und ich weiß nicht, ich habe nicht gezählt, aber wir sind bestimmt über 100 Menschen gerade. Und wir sind unterschiedlich. Der geistliche Weg ist, dass ich deine Andersartigkeit eben nicht verurteile. Wer kann, sagt Paulus, nehme Rücksicht auf den anderen. Denn Rücksicht zu nehmen, sich selbst zurückzunehmen, das ist wahre Stärke. Nicht sich durchboxen zu müssen, nicht der beißende Hund ist der Starke, der Mutige, sondern der, der ruhig bleibt. Wahre Stärke sind diejenigen, die in der Lage sind, von sich selbst einen Schritt zurückzugehen und die Andersartigkeit des anderen zu akzeptieren. Die Grundlage dafür ist, dass Christus im Zentrum steht. Ich habe mal versucht, mit einem kleinen Bild euch das zu verdeutlichen. Wenn alle Dinge in unserem Glaubens- und Gemeindeleben gleichbedeutend sind, dann sehen wir alles. Und wenn Christus nur einer von vielen ist, dann haben die anderen einfach zu viel Bedeutung in unserem Alltag. Wenn ich mich, um es mal auf den Punkt zu bringen, in meinem Alltag mehr damit beschäftige, was ich esse, als mit Christus im Gespräch bin, dann kann das so aussehen. Aber wenn Christus, das wäre das andere Bild, im Vordergrund steht, dann gibt es die anderen Dinge auch noch. Aber ich sehe nur Christus vor mir. Wenn ich dich sehe, sehe ich Christus. Und nicht das, was du vielleicht anders auf dem Teller liegen hast und eben das du ja dem Würstchen vorziehst. Weil das nicht relevant ist. Weil Christus relevant ist. Weil er es ist, der uns zusammenbindet. Es kommt auf unsere Perspektive an, auf das, worauf wir uns richten. Und genau das schreibt uns Paulus hier in diesem Text ins Stammbuch. Vers 8 haben wir vorhin gelesen, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum leben oder sterben wir sind des Herrn. Das ist unsere Ausrichtung und nicht unser Lebensstil. Und deswegen sollten wir in Lebensstilfragen Vielfalt zulassen, ja sogar wertschätzen, weil Christus glasklar im Zentrum steht. Und so kommen wir zu dem Wesen christlicher Toleranz, wie Paulus es hier in diesem Predigttext auch formuliert. Toleranz ist ein vielschichtiges Wort. Viele Menschen missverstehen Toleranz als Desinteresse. Ich kann tolerant mit allen Leuten sein, die mir völlig egal sind. Ist mir egal. Aber das ist nicht Toleranz, das ist Desinteresse. Toleranz bedeutet, dass ich deine Andersartigkeit wertschätze. Dass ich dich, so wie du bist, annehme und akzeptiere. Und Toleranz in diesem Sinne ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das ich dir machen kann. Dass ich eben kein Urteil über den anderen fälle, wenn er etwas anders macht. Dass ich lieber verzichte, als auf deine Kosten zu gewinnen. Das ist christliche Toleranz. Und auch das formuliert Paulus etwas weiter im Kapitel. Wir lesen mal die Vers 21. Und dort sagt Paulus, es ist besser, also Paulus, der meint, alles ist okay, ich kann alles machen. Ja? Der Paulus sagt, es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran dein Bruder Anstoß nimmt. Toleranz ist nötig, um Minderheiten zu schützen. Und sie sagt im Kern, nimm dich doch nicht so wichtig, aber ohne sich selbst dabei zu verlieren. Denn das steht direkt im nächsten Vers, den wir jetzt auch noch lesen wollen. Denn dort steht, den Glauben, den du hast, habe für dich selbst vor Gott. Selig ist, der sich selbst nicht verurteilen muss in dem, was er gut heißt. Bei aller Wertschätzung und allem Wahrnehmen der Unterschiedlichkeit musst du dir dein Verständnis von Gott, deinen Glauben nicht madig machen lassen. Weder von den Starken, die meinen, du hast noch was zu lernen, du bist noch nicht so weit. Und auch nicht von den Schwachen, die sagen, du musst aber auf mich Rücksicht nehmen. Denn genau an dieser Stelle gibt es einen wichtigen Aspekt in der christlichen Toleranz, den wir bedenken müssen. Toleranz ist tatsächlich das Geschäft des Starken. Derjenige, der in der Lage ist, zu sehen, wahrzunehmen, zu erkennen und sein Handeln zu kontrollieren. Das ist Stärke. Wer geistlich feststeht, wer einen Standpunkt hat, wer sicher ist in seinem Glauben, der kann flexibel reagieren, kann Rücksicht nehmen auf den anderen. Wer aus Angst heraus lebt, hat diese Freiheit nicht. Der kann nicht von seinen Positionen Abstand nehmen. Das heißt, Toleranz ist das Geschäft des Stärkeren und trotzdem kann ich diese Art von Toleranz niemals einfordern sondern immer nur gewähren. Ich glaube, dass Paulus hier ein deutliches Signal auch gegen die sogenannte Diktatur der Schwachen spricht. Also der Satz, ich bin schwach, du bist stark, also musst du auf mich Rücksicht nehmen, ist in sich selbst paradox. Warum? Ich kann doch im geistlichen Sinne nicht für mich ernsthaft die Position des Schwachen reklamieren. Eine Art christliche Opfermentalität. Damit dokumentiere ich allenfalls meine mangelnde Bereitschaft, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Aber Schwäche ist nicht etwas, was ich als ein Druckmittel gegen den anderen einsetzen kann. Denn sobald ich erkenne, dass dort ein Unterschied ist, bin ich ja schon ein Stück stark. Sehe ich die Verschiedenheit und kann zumindest in dem Rahmen, wie ich mich bewegen kann, mich auf den anderen zubewegen. Für sich selbst die Rolle des Schwachen einzufordern, das nennt man Manipulation. Und das hat keinen Raum in der Gemeinde. Was ich aber tun kann, ist um Hilfe bitten. Und dafür sind wir alle da. Toleranz bedeutet für uns, du bist mir so wertvoll, dass ich um deinetwillen darauf verzichte, mich durchsetzen zu müssen. Du bist mir so wertvoll, dass ich um deinetwillen darauf verzichte, mich selbst durchsetzen zu müssen. Stellt euch einmal eine Gemeinde vor, die von diesem Satz geprägt ist. Was für ein Miteinander, wo einer dem anderen in Ehrerbietung und Wertschätzung zuvorkommt. Nicht, weil wir alle gleich gebügelt wären und es keine Unterschiede gäbe, sondern weil die Unterschiede nicht mehr trennend sind, weil das, was uns zusammenhält, Christus, so viel unendlich viel stärker ist als das, was uns unterscheiden kann. Und deswegen schließe ich dieses Thema mit dem, ja, mit diesem bedeutenden Wort, das Paulus in Kapitel 15, Vers 7 sagt. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und das gebe uns der Herr. Amen.